Denkt dran und betet für die Leute, die nach Basel gehen möchten, gerne gehen würden. Es ist oft so, dass der Widersacher, wie heißt das auf Deutsch, das oder den, Schiff schaukelt. Das Schiff schaukelt noch, bevor Dinge so zusammenkommen, gerade bei solchen Einsätzen. Und das ist bei uns so, dass einige krank geworden sind, die mit nach Basel wollten. Andere haben unerträgliche Schmerzen und andere haben unerträgliche Anmachen. Betet für das Team. Wir sind in Matthäus Kapitel 24. Jesus hat da eine heftige Botschaft, seine letzte Predigt in der Öffentlichkeit, im Offenen, im Tempel. Und das ist so schwer gewesen, dass er zum Schluss auch selber zusammenbricht. Und ja, ich glaube schon, dass wir sagen können, dass er geweint hat, und wenn es nur innerlich ist. Er hat die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, Heuchler, Blinder, Blindenführer, Narren, Ottergebrüt, Schlangen, Heuchler, tote Gräber, voller Unrat. Und er konnte wohl keine Komplimente mehr finden zum Schluss. Und er ist, wie gesagt, innerlich zusammengebrochen und trauert über Jerusalem. Nicht nur Matthäus berichtet darüber, auch nicht nur einmal, sondern öfters Jesus bewegt es. Das sind, wie immer wieder gesagt, in den letzten Wochen harte Worte, dennoch aus dem barmherzigen Herzen. Mit einem Auge ist er hart, mit dem anderen Auge weint er. Und wir haben auch am Sonntag gesehen, wie Gott hart mit uns sein muss, damit wir nicht in eine Gefahr kommen, seine Gnade zu missbrauchen. Und das ist auch gerade hier seine Sache dann. Wie Paulus auch sagt, ich will, aber ich bin so schwach. Ich will das tun, was richtig ist, und tu das, was falsch ist. So dann kennen wir doch alle, oder immer wieder, dass wir entweder übereilt werden oder zu schwach sind, innerlich nicht stark genug, und die Versuchung uns ergeben. Und das ist gefährlich. Dann je mehr wir uns überwinden lassen vom Teufel, je öfter er zuschlägt und wir auf dem Boden landen, je schwächer unser Glaube wird. Wir fangen an uns selbst und an unser Glauben zu zweifeln. Er will uns zu Überwinder machen. Und wenn wir überwinden, werden wir gestärkt. Das kennt ihr alle, ne? Vom Sieg zu Sieg will er uns führen und nicht von Niederlage zu Niederlage. Denn wir verzweifeln und gehen kaputt. Und aus diesem Grund hat er oft eine feste Hand. Und da ist es gerade zu Ende und er verlässt den Tempel. Und ich denke, dass seine Jünger das alles nicht ganz verstehen. Vielleicht denken die, Jesus dreht durch hier, ne? Der schreit die Pharisäer an, macht sie fertig und dann bricht er zusammen und weint über Jerusalem. Der verkracht das Ganze psychisch nicht mehr, redet ständig von seinem Tod und Kreuzigung. Wir wollen ihn ermutigen, unser Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich als Mensch, eigentlich nach außen hin, wir weinen ja alle, aber nicht alle nach außen hin, sehr schnell irgendwo die Tränen kullern lässt, weiß ich, dass Menschen oft kommen und mich trösten, und ich finde das toll, aber ich weine nicht immer und nur aus Schwäche heraus, weil ich mich unbedingt schwach fühle. oder niedergedrückt, sondern auch als aus Mitempfinden einfach für eine Situation oder Menschen um mich herum. Und ich denke, dass Gott das auch so will, dass wir für andere empfinden, für ihn vor allen Dingen zuerst und vor allen Dingen aber auch für andere. Und denn er will nicht, dass unsere Herzen hart werden, und das ist Teil des Textes heute Abend. Und Jesus weinte über Jerusalem, weil sie ihn nicht erkannt haben als Erlöser. Er wurde ja angekündigt im Alten Testament. Und die Ankündigungen waren unmissverständlich. Eigentlich hätte das Volk, wenn sie das Wort wirklich gekannt hätte, ihm erkennen müssen. Die Voraussagen von den Propheten waren unmissverständlich, kristallklar und deutlich. Aber die Propheten hatten ja, es waren wenige, und deswegen hat er ja auch diesen Ärger mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die eigentlich das Volk lehren sollten und dienen sollten im Gottessinn. Sie taten es aber nicht. Und aus diesem Grund war das Volk auch nicht informiert über seine Ankunft. Ihre Herzen waren auch durch Mangel an Verkündigung hart geworden, denn das Wort Gottes macht unser Herzen weich, oder? Ich hoffe, wir empfinden das alle, wenn wir den Saal Sonntag verlassen und mittwochabends zu Hause, wenn wir morgens aufstehen oder abends lesen, dass das Wort Gottes einfach dieser harte Boden ist, dieser Krust wird sehr hart, ist wie der Regen, wenn es mal regnet. In der Wüste, der Sand ist ja so voller Salz, dass sofort sich eine Krust bildet. Und man kann das richtig durchstechen mit einem Stock. Und Gott will nicht, dass wir hart werden, auch nicht an der Oberfläche hart werden. Er möchte gern, dass sein Wort durchdringt, hineindringt. Uns reinigt und verändert und unser Herz offen macht, den Boden fertil, fruchtbar. Jesus spricht hier in Kapitel 24 und 25 über seine Wiederkunft. Beide Kapitel, und die sind an den Jüngern. Er ist im Heute habe ich Probleme. Er ist in dem Garten. Ja. Garden of Olives.
Ölberg.
Wir sagen Garten der Oliven oder Olivengarten. Da ist er mit seinen Jüngern. Und wie ihr alle wisst, ist da ein Tal dazwischen. Die haben wir hier nach Westen hin. Jerusalem. Und wenn du auf den Olivenberg oder Berg der Oliven, Ölberg bist. Ölberg, naja, Ölberg der Juden. Die Moslems haben ja auch ihre Ölberge im Süden von Irak. Ist aber ein anderes Öl. Deren Öl ist schwarz und sein Öl. Naja, darüber lesen wir in dem Psalm, wie gut sein Öl ist. Er salbt uns mit seinem Öl. Und sie schauen ja rüber auf Jerusalem und sehen den Tempel. Sie sehen Jerusalem. Es ist ziemlich auf eine Ebene von der Höhe her. Und man kann von dem Ölberg eigentlich Jerusalem wunderbar sehen. Er spricht, wie gesagt, über seine Wiederkunft, ganz persönlich zu seinen Jüngern. Das ist nicht etwas, was er offen verkündigt, obwohl er oft darüber geredet. Und in der Bibel grundsätzlich, ich habe gelesen und ich gehe davon aus, dass das, was ich gelesen habe, zuverlässig ist? Und wenn es nur in etwa ist, gibt es einen Eindruck oder ja, einen Eindruck von, wie wichtig Jesus das ist und Gott das ist? Nicht nur seine Ankunft, sondern seine Wiederkunft. Alle 30 Verse im Durchschnitt spricht das Wort Gottes über Jesus' Wiederkunft. Nicht nur, dass er einmal kommt, sondern dass er auch wiederkommt. Jesus spricht und die Jünger sprechen von Jesus' Wiederkunft 8-mal so oft wie seine Ankunft, seine erste Ankunft. In der Bibel gibt es ganze Bücher, die sich beschäftigen nur mit seiner Wiederkunft. 1. 2. Thessaloniker, Kapitel 3 und 1. Petrus, ganz Offenbarung, die Propheten zum Teil über Kapiteln. Die Bibel beschäftigt sich unheimlich viel. Über Wiedergeburt beschäftigt sich die Bibel deutlich 7-mal. Über Taufe 70-mal, über Buße 20, über Glaube 20-mal. Wisst ihr, wie oft? Über seine Wiederkunft 300-mal. Und mir geht es so, wenn meinen Kindern, für mich, für meine Kinder etwas wichtig ist, dann wiederhole ich, dann unterstreiche ich das immer. Oder ich sage denen das, das ist wichtig. Erstaunlich, ne, dass wir eigentlich uns so wenig beschäftigen als Christen mit Jesus' Wiederkunft. Obwohl es so oft in der Bibel erwähnt wird. Es ist erstaunlich, viele Pastoren, und ich war bis vor kurzem einer davon, der gesagt hat, ich habe Offenbarung noch nie gelehrt. Dabei in Offenbarung Kapitel 1 und Vers 3 steht, dass derjenige, der das liest, behält und sich damit beschäftigt ist, wird gesegnet. Es ist ein Segen versprochen. Offenbarung erleuchtet, es bringt Hoffnung. Warum? Also die erste Ankunft ohne Wiederkunft ist doch, was sind seine letzten Worte? Er sagt, siehe, ich komme bald wieder. Oi. Und die Jünger haben gedacht, na, innerhalb unserer Lebenszeit, wir kennen diese Stellen, ich kann jetzt nicht drauf eingehen, wir haben nur eine halbe Stunde und ich habe noch gar nicht angefangen. Und wir teilen auch diesen Kapitel in 3 auf. Wir machen diese Woche 1 bis 14 und die Woche danach 15 bis 36 und die Woche danach 37 bis Ende. Es gibt einen Grund dafür, und zwar, es ist eigentlich unterteilt. Zumindest meine ich für mich nicht, ich würde sagen, gerade wenn es um die Wiederkunft geht, also Endzeit, Trübsal und die Wiederkunft Christi und wann, streiten sich viele, viele Bibellehrer. Aber ich würde sagen, dass im Durchschnitt alle gesunde, gute Bibellehrer eigentlich schon ein deutliches Verständnis haben über die Wiederkunft Christi und wann das ist. Und wir haben das oft berührt hier in der Offenbarung, aber auch in 1. Thessaloniker, dass Jesus Wiederkunft noch kommt noch bevor den Trübsal und seine Gemeinde herausholt, weil sie ja nicht zum Zorn bestimmt sind. Und Zorn ist Gericht und Gericht ist Trübsal. Teil des Gerichtes zumindest Gottes über die Erde. Also ist es 3-mal unterteilt und 1-mal ist es grundsätzlich, denke ich, für die Nationen. Es ist ziemlich allgemein. Und dann ab Vers 15 bis 36 ist es für die Juden, ganz spezifisch, klar für uns auch, aber auf besondere Weise ist es ein Hinweis für die Juden. Und dann 37 bis Ende ist es für die Gemeinde Christi, für die neutestamentliche Gemeinde. Und wir wollen das auch so betrachten, gemeinsam über die nächsten, jetzt nun 4 Mittwoche, weil ja Sigi nächste Woche dazwischen ist und er wird etwas anders machen. Er hat die Freiheit, das zu nehmen, was er gerne möchte. Also, wir lesen hier, in Kapitel 24 und Vers 1. Und Jesus ging aus dem Tempel fort. Hier hat es Krach gegeben. Hier hat er sich ja aufgeregt. Hier wurde er ja zornig. Hier hat er geweint. Jetzt braucht er Abstand. Kennt ihr das? Ich brauche das oft, Abstand da. Gerade wenn ich zornig werde, brauche ich Abstand. Ich habe oft erzählt, auch hier in der Gemeinde hat es Situationen gegeben, wo ich aufgestanden bin, mittendrin in eine Sitzung, auch mit dem Ältesten, und bin rausgegangen und bin spazieren gegangen, weil ich gemerkt habe, ich brauche Abstand. Und es ist gut und wichtig, dass wir das tun, gerade vor Entscheidungen, gerade wo wir letzten Endes auch starke Eindrücke oder Anfechtung oder egal was, auch Offenbarung ausgesetzt worden sind. Wir brauchen Abstand. Wir müssen das nochmal mit etwas Abstand betrachten. Das hat auch in vielen Dingen hat es auch etwas mit Prüfen zu tun. Nachdem ihr gehört habt, sonntags und mittwochs und auch Dienstag im Hauskreis, ist es wichtig, dass ihr euch zurückzieht und auch prüft. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Sie sagten, empfinde ich ganz stark, sie sagten, Jesus, ich weiß, es ist so schrecklich und diese Pharisäer, wir sehen das, das sind doch die letzten Heuchler, religiös, aber total daneben. Die verdrehen alles, das ist ja schrecklich. Wir werden, das ist uns auch zum Kotzen übel, nicht nur dir. Es sind auch so viele, die dein Wort nicht treu sind. Aber schau dir doch mal diesen großen Tempel. Unsere Tradition. Guck dir mal, die Steine. Wer kann die bewegen? 7 Meter hoch, 7 Meter tief und 13 Meter lang. Einige davon. Herr, die wiegen 600 Tonnen. Bis heute wissen sie noch nicht, wie diese Steine dahin bewegt wurden. Dann durch dem Graben der letzten Jahre, die Ausgrabungen, haben sie diese Steine gefunden, die tatsächlich auch umgewälzt worden sind von den Römern. Aber wie sie dahin gekommen, und für den ist es eigentlich völlig klar, weil sie so dicht und so schön aufeinander gelegt haben, auch die Mauern heute, das ist so, dass eigentlich die können nur außerhalb in den Quarries, Steinbrüchen geschnitten worden sind und eine passt genauso zu den anderen dazu eigentlich, dass es nur möglich ist, dass sie aus einem Schnitt sind und den anderen gleich wieder über den anderen gelegt worden. So sauber. Sie verstehen und wissen nicht wie. Und die Jünger waren beeindruckt von ihrer Religion. Sie beteten ja den wahren Gott an. Sie hatten den wahren Glauben. Die Heiden drumherum, es war offensichtlich, sie waren verwirrt, beschmutzt, unrein Volk, schmutzige Angewohnheiten, keine Vorstellung von Moral. Aber sie hatten die Ordnung Gottes und sie haben die Ordnung auch in den Tempel gesehen. Sie hatten auch die Macht und die Herrlichkeit. Es war alles voller Gold und Silber. Die Tore waren aus Bronze. Man sah das von 20 Kilometer Entfernung bei der untergehenden Sonne glänzte das Dach und die Tore und man sah, wie mächtig und groß und herrlich das war. Und diese tausende Jahre, beziehungsweise hunderte, paar tausende Jahre der Tradition, der jüdischen Tradition, das kann doch nicht kaputt gehen, nur wegen diese paar Irrlehrer, diese religiöse Spinner. Herr, wir haben hier etwas. Was steht? Sie wollten ihm Mut machen, empfinde ich. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das ist nicht sehr nett, ne? Sie wollten doch freundlich sein und ihm Mut machen. Ja. Wenn wir das Menschen in der Welt sagen, oder geht uns auch so, ja, und die Humanisten und die Evolutionisten sagen, es wäre aber besser mit den Menschen, na, wir sind ja so gebildet, schaut mal, wozu wir in der Lage sind, wir sind schon auf dem Mond gewesen und am Mars, ja, da haben wir auch schon Bilder von und wir haben entdeckt, dass vielleicht auch mal irgendwann Feuchtigkeit und Wasser da gewesen ist und ja, wir können vielleicht in einige Jahrhunderte dann umziehen, wenn wir das hier alles versaut haben. Ja, und es gibt jetzt inzwischen, oder Leute, die Grundstücke verkaufen, ne? Es wäre doch geplant, oder? Die bezahlen doch fett Geld dafür. Die sind dann, die, das ist deren Hoffnung. Sie strecken sich danach heraus. Und ja, der Mensch ohne Gott ist so. Er sucht auch Halt und Sicherheit in dem Materiellen, in den Sichtbaren, in der eigenen Kraft. Ja, wenn man keinen Gott hat, was soll man denn sonst tun? Und wir sagen denen, Oma, Opa, das ist nicht so. Das geht hier zu Ende. Das ist nicht so, dass das deutsche Volk stärker und größer wird. Schau doch mal, es sterben mehr, als geboren werden. Du machst dir doch was vor, Opa. Oder wir tun das und wir reißen ihnen den Tempel. Die lassen das nicht zu. Oder da gibt es irgendwie noch eine vage Hoffnung, ne? Dass etwas Besseres kommt. Die Vorräte, der Öl gehen aus, die Umwelt ist verpestet, aber die haben so viel Hoffnung. Blind. Blinde, die von Blinden geführt werden. Damals sagte ja auch Titus, 40 Jahre nach Christi, rührt den Tempel nicht an. Zerstört die Stadt. Verbrennt alles, aber nicht den Tempel. Soll so sein in der Geschichte, dass Titus das nicht wollte. Aber irgendein römischer Idiot hat da eine Fackel reingeschmissen und das Ding ist regelrecht explodiert und das wurde so heiß da drin in den Tempel, erzählt uns die Geschichte, dass das Gold von den Wänden und aus den, die Möbel waren zum Teil aus massiv Gold. Silber, Gold, Bronze, das Tor, ist alles verlaufen in der Hitze in den Steinen hinein. Durchgezickert überall. Und die Geschichte erzählt uns, dass aus diesem Grund die Römer alles zerstört haben im Tempel, um ans Gold zu kommen. Ist erstaunlich eigentlich, wie Gott Dinge herbeiführt. Er weiß doch ganz genau, was läuft. Und wenn er sagt, es wird niedergemacht, dann wird es niedergemacht. Ich habe auch meine Pläne gehabt, als ich mich bekehrt habe. Na, ich habe gesagt, ja, kommst aus gutem Hause, dein Vater war Missionar, bist künstlerisch begabt und so schlecht siehst du auch nicht aus. Da hatte ich mir, das war meine eigene Meinung, ich weiß. Ich hatte meine Pläne, oder? Und dann kam Gott und riss die alle nieder. Und hat gesagt, nicht wo du meinst, Stärken zu haben. Nicht in der Kunst, nein, kein christlicher Künstler. Keine Selbstdarstellung wieder. Ich möchte gern, dass du armen Menschen, die dir nie etwas wiedergeben können, denen die Füße wäscht, von den Straßen hebst, Leprakranke, AIDS-Kranke, dass du sie wäscht und ihnen meine Liebe bringst. Menschen, die dir nie was, die werden dich anstreien, die würden dich anspucken. Während du das tust, werden die dich verfluchen vielleicht. Das will ich, das sollst du tun. Und so wurde auch mein Tempel niedergerissen. Und wir haben alle unser Tempel, oder? Zur Vorstellung. Wir möchten gern dastehen wie der Tempel, oder? In Gold und Bronze und Silber bekleidet. Ja. Aber Gott reißt das alles nieder. Und Gott reißt auch diese Hoffnung, die die Jünger hatten. Eine falsche Hoffnung. Sie hatten sie immer noch nicht in Christus. Und sie verzweifelten die auch bei seinem Tod. Sie liefen vorher schon weg. Und hinterher sind sie zum Fischen wieder zurückgegangen, oder? Und haben auch nichts fischen können. Gott zeigte ihnen, eure Gaben, da wo ihr gang, da könnt ihr nichts. Ihr habt eine andere Aufgabe, da auch ihr keine Gaben habt. Ne? Petrus und Paulus haben gesagt, wir sind doch keine Redner, ne? Aber die waren doch die, ne, Schriftgelehrten der neuen Gemeinde, oder? Und als er auf den Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und er hatte ja ihm das gesagt. Und er hat gesagt, es geht alles vorbei, es wird alles gebrochen. Das war doch das Irrtum des Volkes, ne? Hosanna, Hosanna, ne? Die wollten immer, der König der Juden, so wurde er auch gekreuzigt, der König der Juden, sie wollten einen König, aber einen ganz anderen König, als Jesus es war. Sie wollten ja auch Saul, der war doch der König und doch nicht ein stinkiger Hirte wie David. Da haben wir die Kontraste. Sie wollten Saul, einer der Schultergröße, Kopf größer als alle anderen. Die kamen nur bis zur Schulter und hatte so schöne lange Haare wie unser David. Ich werde dir die Haare abschneiden, damit du demütig wirst. Die wollten Saul haben und nicht David. Nicht einmal der Prophet konnte David erkennen. Der muss das sein. Der ist draußen bei den Schafen. Ne? Der füttert die Schweine. Da kommt unser König her. Und deswegen konnten sie hatten falsche Erwartungen, da auch Jesus gegenüber, und könnten ihn nicht erkennen. Wann wird das sein? Wann wird Ende der Welt sein? Und ich denke, die Frage ist bei uns alle da und wir haben doch diese Hoffnung, Jesus kommt wieder. Leute lachen uns aus, ich weiß, wie es ist. Aber wisst ihr, tief im Herzen haben Menschen doch die Sehnsucht. Und weil die Sehnsucht so stark ist, öffnen sie sich, wenn du denen solchen Dinge sagst. Ne? Er ist nicht nur einmal gekommen, er ist nicht nur ein Erlöser, aber er holt uns hier ab, er holt uns hier raus. Der Mensch ist nicht nur Kopf, er ist auch Herz. Und manchmal, Gott sei Dank, ist es so, dass unser Herz unser Kopf überwindet und Menschen sich tatsächlich öffnen fürs Evangelium. Und hinterher denkt man, dass der sich bekehrt hätte und diese schlichte Botschaft geglaubt hätte, hätte ich nie geglaubt. Man, gut, dass ich das gewagt habe, ihnen das zu sagen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das Erste, was er sagt. Der sagt letzten Endes, wenn es so weit ist, werden viele Verführer da sein. Mein Wort wird verdreht. Es wird eine Wohlstandstheologie rausgemacht. Wir brauchen hier gar nicht ins Hinduismus. Wir können auch zur Moon-Sekte. Reverend Moon. Er fing ja als Christ an. Paulus sagt, sie sind jetzt in eurer Mitte. Die sitzen jetzt unter uns, diese Irrlehrer sind hier in der Gemeinde, sagt er. Sie werden aus unserer Mitte kommen und sie werden das Wort Gottes verdrehen. Es ist genau wie der Antichrist. Man glaubt ja aus Aussagen der Propheten, dass es möglich ist, dass Jesus, und es ist auch logisch, entschuldigt, dass der Antichrist ein Halbjude sein wird. Warum Halbjude? Weil ein Jude, ein Nichtjude nie glauben würde. Und wisst ihr, es gibt ein Katholik in Frankreich, ich vergesse seinen Namen jetzt, er ist einer der Oberen der Kirche in Frankreich, der katholischen Kirche in Frankreich, und man sagt von ihm, dass es sein könnte, dass er der kommende Papst ist. Ich sag's nur so, diese Dinge gibt's ja nicht. Das muss jetzt nicht unbedingt das Zeichen sein, jetzt ist es 3:03, das will ich jetzt nicht sagen. Aber er ist halb Jude. Interessant, ne? Wieder zurück, ne? Reverend Moon, ne? Nicht Guru Nun, Moon, nicht Guru Nana, sondern Reverend. Er kam aus der Kirche, er benutzte die Bibel. Nun ist er aber völlig abgedriftet. Und es gibt keiner, der ihm heute hoffentlich in unsere Gemeinde glauben würde. Aber der hat 1 Million mit sich gezogen, dieser Reverend Moon. Oder vielleicht Millionen. Er hat sie verführt, er fang an. Wie macht der Teufel das? Doch mit dem Wort Gottes, oder? Deswegen sage ich, diese ganze Verführer, das sind falsche Christusse. Sind aber Christusse, aber falsche Christusse. Ist das falsch? Tusse? Tusse ist richtig. Tussi habe ich nicht gesagt. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und schreckt nicht, denn das muss so geschehen. Das muss so geschehen. Hey, spricht er hier, und es gibt auch viele, die das Wort Gottes verdrehen, auch in evangelikalen Kreisen. die Erweckung kommt, bevor Jesus kommt, gibt es eine weltweite Erweckung. Da sage ich, ja, Bruder, kannst du mir das bitte in der Bibel zeigen? Diese weltweite Erweckung? Kannst du mir das bitte sagen? Wo da steht? Jesus sagt genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Und die Propheten. Die Zeiten werden schwer. Und es werden wenige. Und wenn Gott nicht schnell genug kommt, dann würden sogar die Auserwählten den Glauben verlieren. So schwer, so heftig wird es vom Wegen Evangelisation. Mann, das ist so. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das ist so ein wichtiger Satz, unterstreicht euch das. Erschreckt nicht. Ich bin bei euch alle Tage, siehe, ich komme bald. Bitte, vergiss das. Das ist Zentrum für dich und für mich. Erschrecket nicht. Jemand, der erschrocken ist und wie ich oft auch durchdrehe, weil ich einen Schreck kriege oder die Situation nicht verkrafte, da bin ich nah. Da bin ich zu nichts Vernünftiges in der Lage. Da verhalte ich mich so, dass meine Kinder sich schämen oder mich auslachen. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Das sind Dinge, die voraus. Gott sagt, dass es schlimm wird. Schrecklich wird es. Denn es wird sich ein Volk gegen den anderen. Nicht ein Land, sondern ein Volk. Wie in ihr Land. Ein Land, zwei Völker. Großbritannien. Wenn ich nur Kleinbritannien sehe, was gibt es da für einen Wirbel? Na, wollen alle Freiheit haben. Die Schotten wollen frei von den Engländern sein und die Walesen von den Engländern und die Schotten wollen mit den Iren nichts zu tun haben. Aber guck doch mal nach Russland, was passiert ist in den letzten Jahren. Das sind Völker. Die zerfetzen einander. Da ist so viel, da gibt es Tonnen, ne, für jeden Menschen auf dieser Welt Explosiven. Da gibt es so viele Mittel, da gibt es so viele Waffen. Einer meiner Schulkameraden, sein Enkel, 5 Jahre alt, hat sich mit der Waffe seines Opas umgebracht. Und mein Schulkollege ist fertig. Fertig. Waffen überall. Amerika ist voller Waffen. Hier sind es, ne, bei uns andere Waffen, die wir gebrauchen. Manchmal auch sind es nur Messer, sind aber tödlich. Ein Volk gegen das andere. Ob das Indien, oder? Die ganzen Grenzgebiete sind alles andere Völker. Es ist Volk gegen Volk. Im Nordosten und im Nordwesten. Das ist das größte Problem des ganzen Landes. Total verunsichert. Und sie müssen aufbauen, investieren in Panzer. Und Munition. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben hier und dort. Also das heißt häufiger, ne? Erdbeben hier und dort. Also Hungersnöte. Wenn ich denke, also ich glaube, war bis zum Jahre Mitte der des 19. Jahrhunderts, von Noahs Zeit bis mitten des 19. Jahrhunderts, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Bevölkerung so angewachsen, ne, von Noahs paar Söhne und Töchter bis auf 1 Milliarde, bis Mitte des 19. Jahrhunderts, 1875, glaube ich, war, wie sie es kalkuliert haben. Wisst ihr, seitdem, bis dahin nur 1 Milliarde, seitdem haben wir 7 Milliarden. Wisst ihr, wie schnell 1 Milliarde dazu kommt? 20 Jahre. Alle 20 Jahre 1 Milliarde dazu. Das ist Wahnsinn. Wie sollen diese Menschen alle ernährt werden? Die Humanisten sagen, ja, wir schaffen das doch genug da. Aber offensichtlich ist es nicht genug da. Wir haben hier zu viel Getreide, aber in Äthiopien, viele afrikanischen Ländern gibt es kein Brot und kein Wasser. Erdbeben. Wir wissen, wie das mit den Erdplatten ist, wie sie sich bewegen wie nie zuvor. Die Geologen sagen, dass es, soweit sie kalkulieren können, soweit sie haben kalkulieren können, hat es solche Bewegungen noch nie gegeben wie heute bei uns. Und es hat auch noch nie so viele Erdstöße, wenn ich bedenke, knappe 500.000, knappe Millionen Menschen in Indien einfach vor ein paar Jahren innerhalb von 20 Sekunden waren weg. Das muss man sich reintun. Ne? Hannover verschwunden in 20 Sekunden. Diese Dinge, die kriegen wir nach mit und das ist passiert ständig. Und 6 Jahre davor war es auch so, in Maharashtra, nicht in Gujarat. Das ist, wir sprechen nur von Indien jetzt. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Etwas kommt ins Sein, etwas entsteht hier. Und zwar die Ewigkeit, die Herrlichkeit mit Gott. Und es ist eine schwere Geburt, da die Menschheit in Sünde hineingefallen ist. Es ist eine schmerzhafte Sache. Und in 1. Thessaloniker Kapitel 5 lesen wir auch über diese Geburtswehen. Wir haben keine Zeit dazu, diese ganzen Stellen zu lesen, aber 1. Thessaloniker 5 spricht auch über Geburtswehen, die Geburtswehen des Reiches Gottes. Hier kommt etwas zu Welt, da kommt etwas ins Sein und es ist eine schmerzhafte Angelegenheit. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben, euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und das haben wir also, sehen wir in der ganzen Welt, also in vielen Ländern im Mittleren Osten, darfst du keine Bibel tragen. In Südamerika wird man im Namen Gottes umgebracht. In Peru sind in den letzten Jahren viele, viele Pastoren umgebracht worden. Angeblich vom Sendero Luminoso, aber eigentlich im Hintergrund wissen wir, dass da eine Kirche steht. Dann die Führer dieser Kirche haben versprochen, Öffentliches zu tun und haben es getan. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Haben wir nicht aber in deinen Namen geheilt, prophezeit, Wunder getan? Ich kenne euch nicht, ihr seid falsche Propheten. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich mache das Wort Ungerechtigkeit hier nicht, weil es wörtlich falsch ist bei Luther. Ihr habt ein anderes Wort da in der Elberfelder, Gesetzlosigkeit. Und das Wort liebe ich. Gesetzlos. Wir sagen uns los vom Gesetz. Anomia ist das Wort, was hier steht im Urtext. Und es heißt Übertretung des Wortes Gottes. Gesetzlosigkeit. Der Mensch löst sich von Gottes moralische Ordnung. Und das ist ja heute für euch, gerade als junge Leute, Mann, das ist ja sowas, das passiert wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Gerade in Europa, wir waren so christlich geprägt, oder? Es waren die Gilden und jeder, der nicht danach gelebt hat, hat sich geschämt. Heute ist man stolz, dass man sich frei macht, dass man sich losmacht von Gottes Ordnung. Man ist stolz darauf und man prahlt damit. Es war ja immer, die Sünde war immer da, aber es war im Closet, in der Kammer, im Verborgenen. Ne? Jetzt ist es Aushängeschild. Versteht ihr? Wir haben unsere Achtung vor Gott und seine Ordnung verlassen. Wir haben uns losgelöst. Wir wollen nicht, dass du mit deiner Ordnung über uns herrschst. Wir wollen unsere Lust, nach unserer Lust leben, nach unser Willen. Ich will ganz kurz noch Timotheus, und zwar 2. Timotheus, Kapitel 2, ab Vers 15. Oder habe ich da die richtige Stelle? Die habe ich nicht. 2. Timotheus, aber auch 3, 1 bis 5. Nicht 2,15, sondern 3, 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, schreibt Paulus an Timi. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig. Es geht doch alles nach Geld, oder? Keine Kinder, aber Geld. Die stören. Es sind niedlich, aber da sind dreimal Urlaub im Jahr ist nicht mehr dran. Und wo soll er denn reinpassen in unser Cabrio? Ne? Der stört, oder? Kinder stören, oder? Kannst du auch nicht abends rausgehen um Wochenendpartys? Oder man zeugt sie und lässt sie alleine zu Hause. Ist das nicht brutal, was heute abgeht? Und das Alltag. Früher waren das die Nachrichten. Ne? Alle waren erschrocken drüber. Heute ist es Alltag. Ne? Dass Kinder verhungern zu Hause und kaputt gehen. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch. Naja, da müssen wir selber aufpassen, oder? Was wir alles können. Prahlerisch ist letzten Endes Humanismus, ist prahlerisch. Der Mensch prahlt über dem, was er ist, dass er ohne Gott hochmütig, Lästerer. Heftig, ne? In den Schulen überall. Neulich, meine Tochter kommt nach Hause völlig fertig, ihre gute Freundin, in der Schule vielleicht eine ihrer besten Freundin in der Schule. Unsere Freunde sind in der Gemeinde und ich freue mich, dass es euch Teenies so geht. Eure echte Freunde sind in der Gemeinde. Da seid ihr Geschwister. Es gibt aber auch Freunde in der Schule. Weißt du, was die Freundin macht? Macht die Bibel auf, spuckt rein und klappt sie wieder zu. Das tut weh, wenn ich an das arme Mädchen, ich muss ständig an sie denken, das hat mich nie losgelassen. Die weiß gar nicht, was sie tut. Ne? Jesus hat ihr doch noch nie was getan, Böses, oder? Der hat doch nur Gutes getan, ist doch nur barmherzig, geduldig, hat geheilt, er hat Menschen Freude gebracht, er hat sie reich gemacht, er hat sie gesegnet. Jesus hat doch kein Menschen was Böses getan. Ich meine, wenn sie jetzt Hitler hassen würde oder Napoleon oder Alexander der Große, konnte ich das verstehen. Aber doch nicht Jesus, das ist doch hirnamputiert, das ist nicht, hat nichts mit Verstand zu tun, das ist finster. Lästerer, den Eltern ungehorsam. Mann, also ich überfliege diese Dinge. Eltern, wir müssen so darum ringen, dass unsere Kinder in alle Liebe und Geduld auf unseren Knien, dass unsere Kinder uns gehorsam sind. Wenn sie ungehorsam sind, ist das ein Zeichen der Endzeit in ihnen. Das muss uns beschäftigen, das muss eine Last sein. Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchlos, wild, ja, all diese Dinge, Mann, dem Guten Feind. Das Gute, dann deine Gesetze sind gut, sie sind süß wie Honig. Das Gute Feind, sie lieben das Böse. Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein, Mun, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meinen, was ist denn die Kraft Gottes, was uns gegeben ist? Doch sein Wort lebendig gemacht, durch den Heiligen Geist. Sie verachten was? Das Wort. Und das findest du überall in evangelikalen Gemeinden, dass die Menschen das Wort Gottes nicht schätzen und lieben und sich nicht dran halten. Das hat sich so verbreitet. Die evangelikale Welt geht vor die Hunde. Sie stellen sich nicht zum Wort, sie verkündigen das Wort nicht, sie verdrehen es, sie verwässern es. Nur damit die Gemeinde nicht schrumpft. Die Kraft ist im Wort Gottes. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Ich muss an Hebräer, verlass die Gemeinschaft nicht, ermutigt einander, komm Bruder, komm Schwester. Besucht einander, ruft an, ermutigt, tut Gutes, jemand, der beleidigt ist. Und Mann, gut, er ist beleidigt, gut, er ist zimperlich, gut, er ist eine Mimose, aber ich tue ihm Gutes, damit er ja wiederkommt. Es ist wichtig, dass er dranbleibt, er könnte draufgehen. Jetzt, wo die Zeiten so böse, so finster geworden ist, müsst ihr gerade, wie in Apostelgeschichte, so oft es geht, zusammenkommen. Und das liebe ich hier an dieser Gemeinde, dass wir das noch haben. Da bin ich Gott so dankbar, dass wir so viel miteinander zu tun haben, so viel Begegnung, so viel Gemeinschaft. Und es wird gepredigt werden, dass dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist eine Verheißung. Alle Völker, es wird keiner dastehen. Wir werden alle stumm sein. Ganz stumm. Wir wollen unseren Mund nicht auftun können am Tag des Gerichtes. Denn Gott ist ein gerechter Gott. Und es werden alle das Evangelium hören und alle eine Möglichkeit bekommen. Und es wird an allen Völkern und aus allen Völkern. Gott achtet nicht, ob wir klein und gelb sind oder breit und schwarz oder lang und rot oder. Gott sieht das, was drin ist. Ne? Er sieht nur, innen drin sind wir doch alle gleich. Ne? Wenn ein Arzt, ne? wenn Annette uns hier heute Abend alle aufschneiden würde, dann würden wir sehen, innen drin sind wir alle gleich. So bereits schon unter der Haut. Aber der Mensch innen drin, der in dieser Höhle lebt, ist gleich. Der Chinese hat nicht einen platten Geist. Und unsere Geschwister aus Afrika haben nicht einen schwarzen Geist. Deren Geist ist oft noch weißer als unser, reiner. Da gibt es keinen Unterschied. Das ist nur eine äußere Hülle. Alle Völker, Gott liebt uns alle gleich. Also die nächste Teil und übernächsten Teil ist unheimlich wichtig. Und ich möchte das auch am Sonntag ansagen, dass wir, ich denke, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir uns mit der Wiederkunft Christi beschäftigen. Weil ich wirklich glaube, dass es nah dran ist. Und ich glaube, wir empfinden das alle so. Und in der Bibel steht zwar, dass wir nicht den Tag, die Uhrzeit, die Stunde und den Tag, also die Zeit in Sinn, Sommer, Winter, wissen wir nicht. Bei den Juden wissen, dass es Winter ist, dazu kommen wir noch. Aber grundsätzlich, und das ist nicht das gemeint, was an uns dirigiert wird, nur bei der Entrückung, wenn er in den Wolken kommt, bei den Juden ist es deutlicher, das wird auf jeden Fall kalt sein. Und in Jerusalem kann es sehr kalt sein. Ich habe Schnee in Jerusalem erlebt, Hagel. Oder es ist möglich, sie sollten beten, dass es nicht dann ist, wo es kalt ist. Also es geht hier nicht um Stunde oder Tag. Wir wissen nicht, ob es Dienstag um 3 ist oder Sonntag um 5. Wir wissen auch nicht, ob es Herbst. Aber, und ich will einfach jetzt zum Schluss in alle Schnelligkeit das mal lesen hier in Thessalonika. Damit ihr mir bleibt, braucht gar nicht aufzuschlagen. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, ist es Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Ich muss da an Gabi denken, ne? Oft, Schatz, ich hab Hunger, ja, wochenlang haben wir auf der Geburt, sie hatte schon so oft so diese täuschende Wehen gehabt und ich bin so oft im Krankenhaus mit dir gewesen, das wiederholt sich, ist ja nicht nur Gabi, sondern euch Frauen geht's alle so, da fährt man dreimal hin, ne? Und man denkt, oder die meisten zumindest, ich will das nicht verallgemeinern, und es kann, muss es hin und da sagt, nein, du bist doch erst im zweiten Monat. Kann doch nicht sein. Nee, aber kurz davor ist doch oft so und wieder zurück. Und irgendwo sehe ich hier die Parallele. Ne? Es ist da, aber doch nicht ganz. Und dann wirst du überrascht. Ich kann mich an Gabi erinnern. Sie sagt, oh Schatz, jetzt geht's mir besser. Sie war noch in Henriettenstift. Holt mir doch eine Pizza, ich hab Hunger. Ich komme zurück und das Baby war da. Ich denke, hey, das ist es doch, oder? Versteht ihr? Wir sehen, dass die Zeit reif ist, ne? Aber es ist noch nicht ganz. Und plötzlich, da ist da die Geburt, ne? Des Reiches Gottes. Und sie werden nicht entfliehen, ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes. Ihr könnt erkennen, ihr seid nicht blind. Ihr werdet sehen in etwa. Ihr wisst nicht, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, das wisst ihr nicht. Das ist euch auch nicht gegeben. Nicht einmal weiß es, nur ich, Jesus sah nicht damit ich, sondern nur der Vater. Aber ihr wisst doch, ihr seid im Licht, ihr seht, diese Dinge passieren. Die Heiden sehen das nicht, sie meinen, sie hätten noch Zeit. Habe ich jetzt gebetet bereits schon? Oder was habe ich gemacht? Jesus, wir danken dir für diese Zeit zusammen und bitten dich, Herr, dass wir wirklich uns begeistern lassen von deiner Wiederkunft. Du hast uns so geliebt. Du bist uns treu gewesen bis in den Tod hinein. Du hast dich festnageln lassen, dich beschuldigen lassen mit unserer Schuld. Alles hast du getragen und du hast für uns überwunden und uns die Tür zur Ewigkeit aufgemacht. Du hast uns erfüllt, getauft in deinen Heiligen Geist oder willst das tun. Und Jesus, irgendwo sind wir oft schlappe Heinis. Wirklich, wir sind da so oberflächlich, so nachlässig und wir möchten dir aber heute Abend sagen, Jesus, wir freuen uns, dass du wiederkommst. Und wir freuen uns auf diesen Tag, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht überrascht werden, übereilt, Herr. Wir danken dir, dass aber auch wenn wir hineinrutschen in falsche Haltung und untreu sind, so bleibst du uns dennoch treu, Herr. Wir danken dir, dass wir keine Angst haben brauchen. Du wirst uns mitnehmen, wenn wir dir gehören, aus dem Geist geboren sind, Herr. Ob das aus dem Kino heraus ist oder aus diesem Gemeinderaum oder vom Tisch oder aus dem Keller her, du nimmst uns mit, wenn wir dir gehören. Aber wir möchten dich erwarten, Herr. Wir freuen uns auf diese Begegnung. Amen.